Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Seider und heute habe ich meinen Liebling zu Gast, zumindest wenn es um politische Analysen geht. Denn ich finde, kaum jemand in Deutschland kann die Dinge so auf den Punkt bringen und so gut erklären wie er. Und dabei bin ich nicht immer seiner Meinung, insbesondere nicht, wenn es um Olaf Scholz geht. Aber um den geht es heute natürlich auch, aber nur so ein bisschen am Rande. Er beschäftigt sich mit der großen Politik schon, darf ich das sagen, seit mehreren Jahrzehnten, muss man jetzt schon fast sagen. Er hat für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, er war beim Spiegel, er war bei Cicero und ist jetzt Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Ich freue mich sehr auf Christoph Schwennicke. Der, lieber Christoph, du bist nicht mal in Deutschland, du bist gerade in Wien auf einem Kongress und trotzdem hast du Zeit mit mir zu sprechen und das hat natürlich auch seinen Grund. Wir haben einen wöchentlichen Ping-Pong, ein E-Mail-Ping-Pong und da hast du jetzt in der vergangenen Woche die These aufgestellt nach der Europawahl und darüber möchte ich mit dir natürlich vor allen Dingen sprechen, dass diese Europawahl eine Zäsur in der Erfolgsgeschichte der Grünen ist. Du gehst sogar noch weiter, aber das kannst du besser erzählen als ich.
Ja, hallo Lars. Erstmal schön, dass ich mal wieder zu Gast bin in deinem schönen Podcast und herzliche Grüße hier von Wien nach Hamburg. Ja, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, der Europawahl, dann gibt es da ja vieles zu begutachten oder zu beschlechtachten aus mancherlei Perspektive. Und wie anderen ist mir natürlich auch das vergleichsweise debakulöse Wahlergebnis der Grünen ins Auge gestochen. Insbesondere aber die Art und Weise, wie sie bei den jungen Wählerinnen und Wählern abgeschnitten haben, nämlich bei den 16- bis 24-Jährigen. Die Europawahl dürfen ja die 16-Jährigen schon mitwählen. Und da waren sie nochmal unterdurchschnittlich vertreten. Und die beiden meistgewählten Parteien in dieser Kohorte waren die CDU, respektive die Union, und die AfD, die einen mit 17, die anderen mit 16%. Das ist, glaube ich, ein neues Phänomen, weil bislang habe ich eigentlich die jungen Menschen als Generation Grün wahrgenommen. Wenn du junge Menschen gefragt hast, was wählt ihr so, dann war Grün eigentlich Ehrensache. Und da hat sich was fundamental verändert. Und das ist eben deswegen nicht nur eine Delle, die Grünen hier jetzt bei dieser Wahl erlebt haben, die auch inhaltlich erklärbar ist, da werden wir dann noch drauf kommen, sondern das ist tatsächlich eine Zäsur. Ich würde sagen, die Ära der grünen Vorherrschaft weit über ihre Parteigrenzen hinweg, denn sie hat hineingestrahlt in alle großen Volksparteien, nicht zuletzt die CDU, diese Ära ist vielleicht vorbei.
Darüber sprechen wir einmal, muss man der Fairness halber, zumindest tun das viele Grüne jetzt, Anton Hofreiter zuletzt bei Markus Lanz, muss man natürlich einmal sagen, die Europawahl vor 5 Jahren stand komplett im Zeichen von Fridays for Future. Das war der große Beginn von Fridays for Future, die großen Demonstrationen und der Klimawandel war das beherrschende Thema, der Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und das waren halt genau die jungen Menschen, von denen du gerade sprachst. Und deshalb lässt sich vielleicht auch dieses Ergebnis vor 5 Jahren, 2019, erklären, bei dem die Grünen ja doppelt so stark waren wie die AfD und noch stärker als die SPD. Und insofern ist der Vergleich, das versuchen jetzt einige Grüne zumindest sagen, der Vergleich ist unfair. Man müsste das Ergebnis der Europawahl mit dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl vergleichen. Aber auch da schneiden die Grünen gerade, was die jungen Leute anbelangt, eben deutlich schlechter ab.
So, genau das hätte ich jetzt auch dem entgegengehalten, dass die Grünen ihre Spitzenvertreterinnen und Vertreter versuchen, das Ganze nicht gerade schön zu reden, aber in besseres Licht zu rücken, ist verständlich, habe ich volles Verständnis dafür. Aber gegen diese Grundströmung, glaube ich, ist schwer, was einzuwenden. Und wenn ich mir jetzt mal die ganze Geschichte der Grünen vor Augen führe, das hat letztlich Anfang der 70er Jahre in einem kleinen Örtchen namens Wiel im Südbadischen am Kaiserstuhl angefangen. Da haben sich nämlich ein sehr illustres Völkchen aus Bauern und Ökos zusammengetan und haben gegen ein dort geplantes Kernkraftwerk demonstriert. Erfolgreich übrigens, dieses Kernkraftwerk ist nie gebaut worden. Und aus diesem, im Grunde liegt da die Wiege der Grünen, Anfang der 70er Jahre. Und dann ist eine sehr, sehr erfolgreiche erst Bewegung und dann Partei draus geworden. 85, glaube ich, war es, ist dann Joschka Fischer in Turnschuhen zum letztlich Vizeministerpräsidenten in der hessischen schwarz-grünen Regierung bei Holger Börner geworden. Und 1998, du hast die Bilder auch noch vor Augen, stand er dann mit dieser Sektschale in der Hand in feinstem Zwirn zwischen Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder und feierte Rot-Grün im Bund. So, das war die Hochphase und it comes in waves, alles kommt in Wellen. Und Sie haben ein riesiges Thema, Sie haben das immer noch. Das ist immer noch eines der bestimmenden Themen, aber ich habe den Eindruck, und da gibt es auch Jugendstudien aus der letzten Zeit, die das belegen, dass die jungen Menschen sagen: Ja, Klima, schwierig, habt ihr auch echt verbockt, ihr Vorgänger, Generationen, auch wenn es jetzt kein rein deutsches, sozusagen kein rein deutsches Verschulden ist, mitnichten, ist ein globales Phänomen. Aber sie sagen: Jetzt gibt es zwei Dinge, die über uns kommen. Einmal die ungesteuerte Migration, das kostet wahnsinnig viel Geld und integrative Kraft. Manchmal denke ich, ist gar nicht zu schaffen. Und zweitens, wir müssen euch, die Boomer-Generation, jetzt die Rente bezahlen. Das sind zwei Riesenpakete, die uns da aufgeschultert haben. Und da findet zumindest ein Shift, ein leichter Shift der Themenschwerpunkte, der Schwerpunktsetzung bei den jungen Menschen statt. Und das ist das Ergebnis dieser Wahl. Und bei dem einen Thema zumindest, Lars, nämlich der anarchischen, in der NZZ stand mal so schön die dieser Tage, die jetzt, ja, jetzt seit 2015 quasi anarchisch stattfindende, nicht kontrollierte, nicht geregelte Migration. Da sind die Grünen natürlich auch Treiber dieser Politik gewesen.
Das heißt, die jungen Leute strafen die Grünen aus deiner Sicht vor allem für die nicht vorhandene Migrationspolitik ab?
Sie setzen jedenfalls, glaube ich, jetzt auch Prioritäten in eigener Sache. Das kann man finden, wie man will, aber es ist so. Sie sagen, wir sind doppelt gekniffen. Das Klima kommt noch oben drauf und die damit einhergehenden Wetterphänomene, die wir gerade ja auch wieder überall erleben. Und deswegen findet in meinen Augen, meine Thesen sind dafür da, auch bestritten zu werden von dir und anderen, aber in meinen Augen wirklich diese Zäsur statt. Ich meine, es ist eine enorme politische Leistung. Ich wiederhole, eine enorme politische Leistung, über diese 30 Jahre letztlich hier in Deutschland die politische Agenda sehr stark bestimmt zu haben, obwohl sie nur einen Teil dieser Zeit tatsächlich in Regierungsverantwortung dabei waren.
Und ist es dann so, wie es bei Podcasts manchmal ist, wenn man feststellt, der Podcast wächst nicht mehr, dann ist das der Anfang vom Ende des Podcasts.
Ja, das will ich hier nicht hoffen für diese.
Nee, nicht
Wahrscheinlich,
für diesen, für diesen,
der
bei diesem
wächst ja auch
Podcast.
noch, ne? Der wächst unermesslich wahrscheinlich, ne?
Aber bei diesem Podcast ist ja das Ende relativ einfach. In dem Moment, wo Olaf Scholz nicht mehr Bundeskanzler ist, wird es das Scholz-Update, glaube ich, nicht mehr geben.
Na,
Und wir werden am Ende dazu kommen, wann das denn, das kann ja alles auch viel schneller passieren, als man denkt. Ich frage mich nur bei den Grünen, ich habe nochmal nachgeguckt. Im Februar 2022, bei bundesweiten Umfragen, waren die Grünen durchaus noch über 20%. Also das war kurz.
Übrigens, das nur auch als Hinweis an diejenigen, die du vorhin zitiert hast, Andrun Hofreiter und andere, die jetzt sagen: na ja, man muss das ja vergleichen mit dem Ausnahmezustand oder man vergleicht das unbotmäßigerweise mit dem Ausnahmezustand seinerzeit im Zeichen von Fridays for Future. Nein, sie kommen von diesen 20%, von denen du gerade gesprochen hast, und sind bei 11,9, wenn ich es richtig im Kopf habe, gelandet bei der Europawahl.
Und sie waren ja tatsächlich vor der Bundestagswahl 21 ja noch weiter oben. Nicht umsonst hat man ja dann die Idee gehabt, wir machen einen Kanzlerkandidaten. Das heißt aber, ist sozusagen jetzt endlich, ist jetzt der Traum der Grünen so etwas wie eine Volkspartei geplatzt und das aus eigenem Verschulden? Oder ist dieser Traum geplatzt, weil offensichtlich ja insbesondere nachwachsende Generationen das Vertrauen in die Parteien, die es bisher gab, CDU, SPD, FDP, Grüne, verloren haben und deshalb ja auch zu 27% bei der Europawahl Parteien gewählt haben, von denen man sagen kann, dass sie wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl nicht in die Nähe der 5%-Hürde kommen?
Ja, also beides würde ich sagen. Es ist diese Grundströmung, die sich nochmal in meiner Wahrnehmung ändert. Stichwort die Jugend wählt konservativ bis rechtspopulistisch, muss man leider sagen. Und es kommen natürlich, also erst hatte man Pech und dann kam auch noch kein Glück dazu, oder wie heißt das da im Fußball? Oder umgekehrt. Es kam natürlich auch kolossale Stockfehler dazu, Stichwort Heizungsgesetz und anderes. Und beides zusammen führt eben zu der Situation, in der sich die Grünen jetzt befinden. Und weil du die Kanzlerkandidatur angesprochen hast, da fängt ja jetzt die Debatte auch schon wieder an. Wird es jetzt der Robert oder darf doch noch mal Annalena und so weiter? Also ich habe jetzt den Grünen keine Ratschläge zu geben, wirklich nicht. Aber ich würde mir das im Moment gut überlegen, überhaupt da mit Kanzlerkandidatur rumzumachen. Denn also fairerweise und jetzt wirklich nicht in irgendeiner Neigung, wirklich nicht, müsste man der AfD dann eher das Recht zusprechen, nach Lage der Dinge einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. So, ich würde es an deren Stelle, deswegen würde ich jetzt eher mich demütig zeigen und da nicht mich nochmal darüber verzanken, wer von den beiden denn jetzt antreten darf. Denn Stand heute stellt sich die Frage nicht. Eines Kanzlers dann, ne?
Genau, interessant. Interessant ist ja auch der ganze Aufschwung der Grünen. Du verbesserst mich immer, wenn ich aus deiner Sicht Quatsch erzähle. Der Aufschwung der Grünen hatte ja auch mit diesen beiden Personen, ich fand vorrangig mit Robert Habeck zu tun, mit diesem jungen, unkonventionellen Mann. So jung ist er gar nicht, aber der jung aussehenden, unkonventionellen Mann, der schon das Spiegelcover schmückte, als ist er Deutschlands nächster Kanzler, als das noch weit entfernt war. Und Annalena Baerbock, die auch dafür gesorgt haben, dass es so eine Euphorie rund um die Grünen gab, weil da zwei pragmatische Grüne an der Spitze waren, die sich gut verkaufen konnten, die tolle Reden halten konnten und so. Und da ist mein Eindruck, diese Euphorie ist natürlich, wie soll man sagen, durch die Arbeit in den Ebenen dann auch verpufft. Also diesen Robert, aber wie siehst du das? Diesen Robert, einen Robert Habeck-Effekt sehe ich nicht mehr. Auch ein Annalena Baerbock-Effekt sehe ich nicht mehr. Und wenn man dann da guckt, was kommt danach, da ist halt keiner, der diese Stimmung, also nichts gegen Ricarda Lang, eine wirklich extrem kluge Frau, nichts gegen Omid Nuripur. Ne? Aber das ist natürlich nicht dasselbe Kaliber wie die beiden anderen. Und da ist jetzt auch auf der personellen Ebene, ist da jetzt auch nichts, was in irgendeiner Form den Grünen Auftrieb geben könnte.
Nein, aber erstmal, also das war schon ein komplementär optimal Couple. Ja, also ein Paar, ich glaube, dass es viele so sehen wie du, dass viele sagen, der Habeck ist da eigentlich mein Mann. Es gibt bestimmt genauso viele, die sagen, ich finde die Annalena Baerbock aber irgendwie toll. Aber zusammengenommen waren die schon die zarteste Versuchung, seit es die Grünen gibt, gewissermaßen. Ja, und jetzt hat sich aber, das ist normal, da findet dann natürlich auch eine Entzauberung statt. Wir haben alle am Anfang durchaus begeistert und auch beeindruckt, glaube ich jedenfalls, oder viele, Robert Habeck immer beim Denken zugeschaut und was er dabei dann so von sich gibt. Inzwischen ist da schon auch einiger Quatsch dabei, der dann da beim Denken rauskam. Und Annalena Baerbock hat jetzt natürlich auch den ein oder anderen Fehler mal gemacht, dem schwersten, als sie gesagt hat, wir sind im Krieg mit Russland. Das kannst du vielleicht in einem Leitartikel schreiben, aber das sollte eine Außenministerin nicht sagen, weil das als Kriegserklärung empfunden werden kann. Also da ist natürlich Abrieb, logischerweise Abrieb da. Und ja, dahinter ist dann nicht viel. Man muss ihnen zugutehalten, finde ich, dass sie, wie das Naturell der Grünen ist, die Dinge beherzt angehen. Dabei natürlich, oder dann nicht natürlich, dabei eben gelegentlich mit einem überschießenden Elan, der dann bei den Leuten irgendwann oder bei manchen Leuten irgendwann das Gefühl hervorruft, naja, also das ist ja alles ganz gut und schön, aber so können wir jetzt auch nicht über jedes Ziel hinausschießen, obwohl das Ziel im Prinzip das Richtige ist.
Und dann nutzt es auch nichts, wenn man immer wieder darauf hinweist, dass natürlich die Klimakrise nur dadurch, dass sie weniger Leute interessiert, nicht gelöst ist.
Ja, natürlich nutzt es nur begrenzt. Niemand wird bestreiten oder niemand, der einigermaßen bei Trost ist, wird bestreiten, dass das ein ja existenzielles Thema ist, das aber eben nicht mit einer Brutalo-Lösung wie dem, was Habeck da als Heizungsgesetz vorgesehen hatte, in Deutschland gelöst werden kann. Ich meine, das war ja dann wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, war es Zynismus oder als er bei diesem Bürgerfest hier zum 75-jährigen Geburtstag des Grundgesetzes gesagt hat, naja, Wir haben mal so einen Test gemacht. Ja, wir haben mal geguckt, was ihr so mitgeht. Und mussten dann erleben, oh, so weit geht ihr doch noch nicht mit. Na gut, dann machen wir es wieder anders. Also, hallo, so kannst du nicht Politik machen.
So kannst du nicht Politik machen, ist eigentlich eine gute Überleitung zu der Ampel, weil ja die Ampel insgesamt, wie soll man sagen, bei dieser Wahl nicht direkt gewonnen hat. Wobei, wenn man sich mit SPD-Mitgliedern gesprochen, die dann auch sagen, naja, im Vergleich zur Europawahl war es ja gar nicht so schlimm, nur im Vergleich zur Bundestagswahl, da sieht man mal, wie man sich das so hin und her biegen kann. Auch die FDP hat im Vergleich zur Europawahl eigentlich quasi gar nicht verloren. Was heißt aus deiner Sicht denn dieses Ergebnis jetzt für die Ampelregierung, weil normalerweise könnte man jetzt sagen, pff, Leute, ich meine, das ist eine Umfrage, die in einem Wahlergebnis gegossen ist und das wird wahrscheinlich auch in einem Jahr nicht anders sein, dann könnt ihr es gleich sein lassen. Umgekehrt wäre das sozusagen so ein bisschen Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
Also da ist immer Volatilität drin. Und wenn jetzt tatsächlich der wievielte wäre es, der fünfte, sechste, siebte, achte Neustart funktionieren würde, dann glaube ich, wäre da auch sofort wieder für alle drei Beteiligten mehr drin. Was ich bisher sehe, also alle Neustarts, die da schon angekündigt wurden, sind ja, haben sich im Sande verlaufen oder sind im Sande verlaufen. Und auch jetzt kann ich nicht wirklich sehen, dass gesagt würde, wir haben verstanden. Gerhard Schröder hat diese Formel seinerzeit vielleicht ein bisschen oft verwendet. Die hat sich dann auch abgenutzt, weil man dann irgendwann fragen kann, wieso habt ihr das denn nicht vorher begriffen? Aber jetzt mal sozusagen, wir haben verstanden, wäre nicht so schlecht. Hat übrigens, ist nicht von mir, sondern vom früheren Regierungssprecher von von Gerhard Schröder, Bela Ander, habe ich bei LinkedIn gelesen, fand ich einen klugen Gedanken von ihm. Das kommt aber nicht. Dazu ist, der von dir in noch höherem Maße als von mir geschätzte Olaf Scholz, vielleicht irgendwie nicht imstande, so charakterstrukturell mäßig.
Er hat ja sowas Ähnliches gesagt. Er hat ja gesagt, so sinngemäß, wer nach so einem Ergebnis weitermacht wie bisher, der hat es nicht verstanden. So sinngemäß hat das,
Ja,
glaube ich,
hast
gesagt.
doch gesagt. Ah ja,
Ja,
ich,
also so ähnlich ungefähr. Aber du hast
erst einmal
natürlich
ist mir
recht.
aufgefallen, dass er
Ja.
2 Tage gar nichts gesagt hat.
Ja.
Das ist mir mal als allererstes aufgefallen. Und dann. Also die große, wir haben verstanden, Offensive war es jedenfalls nicht. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Und jetzt steht halt diese verflixte Haushaltsplanung 2025 ins Haus. Und das pressiert auch, wie der Süddeutsche in dem Zusammenhang sagt. Es pressiert und sie haben sich selber noch zusätzlichen Zeitdruck gemacht. Das ist auch in Ordnung, 3. Juli. Und jetzt müssen sie halt unter diesen noch schwereren Rahmenbedingungen oder mit diesem schwer zu verkraftenden Wahlergebnis dazu Streich kommen zu dritt und sind nach wie vor sehr, sehr weit auseinander. Weil ich weiß, was du mich gleich fragst, sage ich, ich gehöre nicht zu denen, die glauben, da wird die Regierung jetzt dran zerbrechen, sondern sie werden das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das Loch sind etwa 50 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist bei einem Haushalt von wie viel hat er? 500 Milliarden muss irgendwie drin sein. Aber also so richtig den Turnaround traue ich Ihnen trotzdem nicht zu. Also wäre meine Prognose, das wird nicht scheitern, sondern das wird ja so leider zu Ende dümpeln.
Also wird dann ein weiter so. Man hört ja jetzt schon, dass die FDP vorgerechnet hat, wie stark schon die Sozialleistungen in Deutschland gestiegen sind. Bürgergeld, Kindergrundsicherung und so. Da hat sich ja auch tatsächlich Mindestlohn, da hat sich ja auch tatsächlich was getan, wobei der Mindestlohn jetzt mit dem Haushalt nichts zu tun hat, aber ne,
Aber
Kindergrundsicherung schon,
Bürgergeld sehr wohl.
Bürgergeld natürlich sehr wohl. Und die sagen, Leute, da haben wir schon einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen. Da gibt's nicht mehr. Die SPD, also mit allen, die nicht aus der SPD sprechen, die aber sagen, wir müssen jetzt diese Klientel erreichen, wo es vor allen Dingen um Rente, wo es um Bürgergeld, wo es um Sozialleistungen geht. Da fragt man sich, wie soll das zusammengehen? Und vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie sich was zusammenmarmelt da, murmelt, wie will dann jeder das so verkaufen, dass seine Klientel, und darum geht es ja, sie müssen ja jetzt, kostet es, was es wolle, ihre Kernklientel erreichen, und zwar jeder für sich, dass jeder für sich da sagen kann, ich habe mich da durchgesetzt. Es wird nicht
Genau.
schlicht nicht
Und
funktionieren.
das macht den Kompromiss natürlich noch schwerer, der im Prinzip so schwer gar nicht sein müsste. Ich mache es dir gleich an einem konkreten Beispiel fest. Aber mit diesen Kompromissen, mit diesem, wie ich würde sagen würde, klugen und dann letztlich mehrfach sachdienlichen Kompromissen haben sie sich von Anfang an schwer getan. Also ich setze an den Sozialleistungen an, die die FDP kritisiert, wo ich auch sagen würde, da wurde in letzter Zeit ein bisschen sehr der Hahn aufgedreht, jedenfalls gemessen an den Möglichkeiten und vor allem an den anderen Notwendigkeiten, Stichwort Bundeswehr und die russische Bedrohung. Wenn jetzt dann könnte man, wenn man sich irgendwie grün wäre, ja, und so, dann könnte man sich zusammensetzen, okay, ja, also Christian, du hast da ja schon recht, da ist vielleicht ein bisschen, war mal ein bisschen übermotiviert, ne? Wir haben die Inflation ein bisschen höher angesetzt, als sie dann tatsächlich kam. Also wir gucken mal, dass wir da wieder einen Korken drauf kriegen. Aber vielleicht überlegst du dir im Gegenzug mal, ob diese Schuldenbremse denn wirklich nun so in Stein gemeißelt bleiben muss, wie sie jetzt ist, ob man die nicht vielleicht verändern kann. Ja, die kann man ja belassen, aber verändern. So. Und dann würde man gemeinsam vor die Presse treten und sagen, wir haben hier einen Deal neudeutsch gemacht oder ein politisches Gegengeschäft geschlossen, das in beiderlei Hinsicht, von dem wir sicher sind, dass es in beiderlei Hinsicht für Deutschland gut ist. Wir haben, weißt du, wie bei, wir kennen diesen Satz immer, wenn Tarifverhandlungen sind, dann kommen sie raus irgendwie morgens um 5 und sagen, ja, also wir sind jetzt alle an die Grenze gegangen und der Kompromiss tut weh, aber er ist gut für die Sache. So, das habe ich aber in dieser Koalition noch nicht ein einziges Mal so erlebt. Sondern alle haben immer auf ihrer Grundsatzposition beharrt. Und die Partei, die mich damals dabei am meisten enttäuscht hat, muss ich sagen, weil ich das bei ihr nicht vermutet hätte, was die sozusagen ideologische Grundierung anbelangt, ist die FDP.
Tatsächlich, ne?
Ja,
Ja.
ist die FDP. Bei den Grünen hätte ich immer gesagt, ja, das, also, ne, das ist
Und
einfach.
die sind ja so ein bisschen über ihren Schatten gesprungen. Also, ne, diese pazifistische Partei, die auf einmal gesagt hat, ja, in der Situation müssen wir Waffen liefern und so weiter. Und bei den Grünen hast du das Gefühl, das Tempolimit und die Schuldenbremse, das komme, was da wolle, die
Schau
Welt
mal.
geht unter, das Tempolimit
Vielen
bleibt und die Schuldenbremse
Dank, dass
bleibt.
du mit dem Tempolimit ankommst, weil das war für mich das Schlüsselerlebnis, habe ich vielleicht bei dir auch im Ping-Pong schon mal gesagt. Wenn man vor der Frage steht, wir haben jetzt hier ein Energieproblem, als man damals das russische Gas abgeriegelt hat, dann hätte man doch sagen können, okay, also wir sagen Tempolimit, wir die FDP, Tempolimit auf Autobahn ist okay, von mir aus zeitlich befristet, erstmal auf 2 Jahre, dann sehen wir weiter. Und wir lassen aber die Meiler, die Kernkraftwerke, die noch da sind, lassen wir jetzt auch noch 2 Jahre laufen und dann sehen wir weiter. Dann wird wieder evaluiert, wie man so schön sagt. So, das hätte beiden was abverlangt, in dem Fall Grün und Gelb, und wäre aber beides richtig gewesen. Und als das nicht passiert ist, sondern, wie du sagst, alle da auf ihrem, da habe ich gesagt, nee, so, also so kann eine Koalition nicht erfolgreich zusammenarbeiten.
Was ist die Strategie der FDP dahinter? Also, weil du sagst es ja, es müsste jetzt jeder einen heiligen Gral aufgeben und dann müsste man müsste ja uns Wähler jetzt mal überraschen. Wir alle rechnen damit, dass es irgend so ein Gemurkse wird. Und mit Gemurkse, du brauchst ja jetzt sozusagen wirklich so den Befreiungsschlag. Aber was ist die Strategie der FDP dahinter, dass sie so sehr auf diese Schuldenbremse beharrt, genauso wie auf das Tempolimit? Oder im Moment redet keiner über das Tempolimit, sondern es geht um die Schuldenbremse.
Aber das Muster ist immer das Gleiche. Also das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, die Einschätzung der FDP jetzt ganz kühl betrachtet, heißt nicht, dass ich es gutheiße, aber ganz kühl betrachtet ist die, wir waren erfolgreich dabei. Auch bei dieser Wahl muss man ja sagen, mit ihren 5, irgendwas Prozent sind sie ja noch, kommen sie noch am besten weg, gemessen an den Umfragen bei dieser Wahl. Wir waren erfolgreich damit, den Leuten zu sagen, wir sind diejenigen, die in dieser Koalition das Schlimmste verhindern. Ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, dass das wirklich prämiert wird oder gutiert wird, sondern dass es, sage ich auch nicht so wahnsinnig gerne, der, sagen wir mal, Umtriebigkeit und den spezifischen Charaktereigenschaften von Frau Strack-Zimmermann in erster Linie zuzuschreiben ist, auch ihrem Fleiß, denn die war viel unterwegs, als dass wirklich gesagt wird, dass die Leute sagen, ja, also gut, dass die da sind, dass sie diesem Rot-Grün da bei den schlimmsten Ideen noch in den Arm fallen. Ich glaube das nicht, aber ich glaube, dass die FDP diese Überzeugung hat.
Das ja, das befürchte ich auch. Und dann wird das Erwachen dann, ich hab grad drüber nachgedacht, irgendwie, was, wenn die Strack-Zimmermann bei der nächsten Bundestagswahl ist, die ja nicht dabei, dann macht die
Nee.
vielleicht auch aus Europa Werbung und was das dann bedeutet. Und dann guckt man auf das Gesamtbild und stellt fest, also eigentlich müsste es ja ein leichtes Spiel sein für die CDU, ne? Also eigentlich wäre jetzt, schreien doch alle danach, irgendwie CDU hat insgesamt bei der Europawahl so viel Stimmen wie die Ampelregierung zusammen,
Zusammen, ja.
ungefähr. Und dann denkt man so, und dann guckt man sich eine Umfrage an und stellt fest, auf die Frage, glauben Sie, dass die eine SPD-geführte Regierung dieses Land aus der Krise führen kann? Sagen 18% der Deutschen ja. Und auf die Frage, glauben Sie, dass eine CDU-geführte Bundesregierung dieses Land aus der Krise führen kann, sagen 18% der Deutschen ja. Das heißt, der Wechsel, wie der früher war, dass man sagt, man ist mit dem einen Großen unzufrieden, dann nehmen wir halt den anderen, das funktioniert so zum ersten Mal nicht mehr.
Ja, das stimmt. Trotzdem glaube ich, dass die Zeit der Union da in die Hände spielt, dass die Abnutzung der Ampel weitergehen wird, dass Merz jetzt dem fliegen nicht die Herzen zu. Na, wir gehen mal davon aus, er wird es. Es wird immer noch geraunt, dass da noch einige drauf warten, dass er stolpert. Die einzige Ecke, die ich da übrigens noch sehe, kleiner Exkurs, ist tatsächlich, sind die Landtagswahlen. Vor allem die am 1. September, also in Thüringen und Sachsen. Da hat er ja auch einen ziemlichen Bock geschossen mit seinem BSW, mit seiner BSW-Brandmauer hat er dann zurückgeholt. Ich will nur sagen, das geht so slowly but surely. Auch seine persönlichen Werte gehen so langsam nach oben nochmal. Ein Herzensbrecher wird aus Friedrich Merz nicht mehr werden. So, aber wenn das so weiter läuft für ihn, dann muss man ja auch sagen, sind diese 31, vielleicht wären es auch 32, 33%, so schlecht nicht bei einem zersplitterteren Parteiensystem, als es eben zu Zeiten von Helmut Kohl da war. Ja.
Und trotzdem sehen wir den Bundeskanzler, und zu dem kommen wir jetzt im letzten
Ja,
Drittel. Sonst ist,
sonst müssen wir den Podcast umbenennen. Ja.
genau. Trotzdem sehen wir den Bundeskanzler, der fröhlich ist, der unverzagt wirkt und der schon wieder, und ich weiß nicht, was ihr da in Berlin hört, aber wo dann schon wieder ein Narrativ, wie man heute sagt, weit verbreitet wird. So ähnlich wie 2021, ne, wo er dann gesagt hat, wartet nur mal ab und 6 Wochen vor der Wahl kippt die Stimmung und dann werden sich alle jemanden wünschen, der so ähnlich ist wie die Merkel und ich bin ja so ähnlich wie die Merkel und dann werde ich Bundeskanzler. Und heute ist das Narrativ, ich bin gespannt, was du da gehört hast, aber was ich höre, ist das Narrativ, naja, Friedrich Merz, gegen den verliere ich nicht, weil Friedrich Merz hat noch nie regiert. Friedrich Merz ist bei den Frauen extrem unbeliebt. Friedrich Merz ist jemand, wo man nicht genau weiß, was passiert da jetzt gerade? Führt er uns doch in den Krieg? Und deshalb stellt sich die komplette Riege um Olaf Scholz jetzt schon auf diesen Wahlkampf gegen Friedrich Merz ein. Und die große Hoffnung ist einfach, dass Friedrich Merz, ich glaube, die Hoffnung in der SPD ist so viel größer, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird als in der CDU. Was natürlich auch schade ist, wenn das sozusagen die einzige Chance ist. Aber daher zieht der Scholz im Moment seine zur Schau gestellte Zuversicht.
Ja, also diese Indolenz, diese Schmerzfreiheit da, die musst du mir ja eher erklären, als dass ich sie erklären könnte. Das kannst du besser. Ich bin immer nicht ganz so sicher, ob das wirklich so wahrhaftig ist, diese Behauptung. Den wünschen wir uns, weil gegen den können wir am besten Wahlkampf machen. Es könnte ja auch sein, Lars, dass die Leute sagen, so, jetzt haben wir zweimal eine Merkel gehabt. Einmal hieß sie Merkel und einmal hieß sie Scholz. Jetzt reicht's mal mit diesem Typus. Deutschland ist in diesen Jahren nicht wirklich vorangekommen, in den Merkel-Jahren definitiv nicht und in den Scholz-Jahren durch diese Selbstblockade der Ampel auch nicht sehr. Ich würde immer noch sagen, wie die drohende Energiekrise gemeistert wurde, wirklich stark, muss man echt konzidieren. Und dass die Leute dann aber sagen, jetzt haben wir da die Merkel hatten wir und dann den Scholz, so ein bestimmter Typus, vielleicht probieren wir jetzt mal einen anderen Typus aus. Und weißt du, genauso das sogenannte Umfeld, so nennt man das ja immer von Scholz, diese eine Erzählung da vor sich herträgt, könnte ich ja jetzt sagen, überlegt euch mal diese, vielleicht gilt die dieses Mal, zumal, aber das kennst du von mir, ich schon damals nicht der Meinung war, dass er die Wahl gewonnen hat, sondern dass Armin Laschet sie verloren hat.
Aber ich glaube, das ist der Kern. Tatsächlich, glaube ich, hat Scholz 2021 richtig analysiert, dass die Menschen sich also nicht die Menschen, aber dass viele Menschen mit der Arbeit von Angela Merkel eigentlich ganz zufrieden waren und geguckt haben, wer ist denn so ähnlich wie die Merkel? Und da muss man sagen, er ist so ähnlich wie die Merkel. In der Zwischenzeit ist ja aber auch der Blick auf die 16 Merkel-Jahre ein völlig anderer geworden. Und damit, du hast recht, auf diesen Politikertypus. Und damit ist natürlich jemand, der so ähnlich ist wie die Merkel, auf einmal im Nachteil und nicht mehr im Vorteil.
Schau mal, wir sind gar nicht immer unterschiedlicher Meinung. In dem Fall scheinst du zumindest diesem Gedanken auch Raum zu geben.
Und
Ja.
das ist natürlich ein Vorteil, den dann Friedrich Merz hat, weil er ja nun, wenn es so eine Art Gegenstück zur Merkel gibt, dann ist es Friedrich Merz.
Ja, darauf würde er auch großen Wert legen, auf diese Feststellung, ja.
Hast du eine Erklärung, warum die SPD auch trotzdem so ruhig bleibt? Ich hatte ja vor einer Woche den JUSO-Vorsitzenden Philipp Thörmer hier, der gar nicht so ruhig war, ehrlich gesagt, der gesagt hat, es nützt auch nichts, wenn die Regierung immer sagt, wir können nicht richtig kommunizieren. Wenn man richtige Politik macht, muss man nicht kommunizieren. Ein schönes Bild, was dabei entstanden ist, ist eben halt, wenn, du interessierst dich ja nicht für Fußball, aber es ist ja gerade EM. Und wenn Julian
Das habe ich
Nagelsmann,
mitbekommen,
wenn Julian Nagelsmann das EM-Finale gewinnen würde, dann wäre es ziemlich egal, ob er in der Pressekonferenz Fragen direkt beantwortet oder gar nicht, weil alle Leute würden ihn feiern. Und das war so diese These von dem Philipp Thörmer. Wir müssen jetzt mal Ergebnisse liefern, die selbsterklärend sind, die alle Leute verstehen. Und das sei halt das Manko dieser Regierung bisher gewesen.
Tatsächlich, ist die Selbstdisziplin beeindruckend, denn dafür war die SPD nicht immer so bekannt, dass sie das schafft. Ich will dir aber nur einen kleinen Lesetipp geben. Wir hatten gestern, also weiß nicht, wann der Podcast jetzt kommt, also diese
Er kommt
Woche,
zeitnah, morgen.
okay, also diese Woche ein Interview mit einem SPD-Politiker aus dem süddeutschen Raum, meine ich. Den Namen kannte ich auch nicht, Joe Weingarten. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine Herren, da hat Joe jetzt aber mal die Sache auf den Punkt gebracht. Also lohnt sich wirklich nochmal anzuschauen. Also
Was
da
hat er denn
geht's, naja,
gesagt?
er hat gesagt, wir müssen unsere Position gegenüber der Migration überdenken. Wir müssen auch überdenken, ob es war damals in der Situation richtig, aber ob es immer noch richtig ist, das Bürgergeld sofort an die Ukrainerinnen und Ukrainer auszugeben. Muss in Frage stellen. Und so ging es in einem fort. Also er hat eigentlich die Büchse aufgeschraubt, ja. Und ich weiß jetzt nicht, Joe Weingarten ist jetzt nicht, ne, ist jetzt nicht die Schlüsselfigur der SPD, aber ich fand es schon interessant, dass er das sehr pointiert gesagt hat. Und es scheint ja nun auch, das ist dann aber immer das Prinzip Blitzableiter oder Bauernopfer, es scheint sich ja so ein bisschen was über Kevin Kühnert zusammenzubrauen. Irgendeiner muss ja schuld sein und der Generalsekretär bietet sich da qua Amt an. Und dieser Quatsch, den er da mit der Kontaktschuld gesagt hat, ist natürlich auch eine Steilvorlage, um dann zu sagen, du, vielleicht bist du für dieses Amt doch nicht so optimal geeignet. Nur, das hilft der SPD auch nicht aus der Bredouille.
Wollte ich gerade sagen, was hilft der SPD jetzt, wenn sie Kevin Kühnert irgendwie
Ja.
rausschmeißen oder entsorgen? Ich meine, man muss auch überlegen, es ist ja dieser Kevin Kühnert gewesen, der gesagt hat, du erinnerst dich, verdammt nochmal, ich will, dass von dieser Partei noch etwas übrig bleibt.
Ja,
Und
und
an
das
dem
ist
Punkt
natürlich,
sind wir jetzt ja wieder.
genau, und da gibt es aber natürlich schon eine thematische, gäbe es eine thematische Begründung, Lars, sich von ihm zu trennen. Denn es ist doch klar, dass Lars Kühnert von einer anderen idealen SPD träumt als Olaf Scholz. Also Olaf
Ja,
Scholz
klar.
ist natürlich der pragmatische Flügel, der Seeheimer Flügel, wie immer du das nennen magst, und Kevin Kühnert ist der linke Flügel der SPD. Und wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt mal entscheiden, wo es eigentlich lang geht, dann wäre so eine Personalveränderung, wir erinnern uns beide, Kevin Kühnert war auch der, wie soll ich sagen, leidenschaftlichste Scholz-Verhinderer seinerzeit beim Anlauf auf den SPD-Vorsitz. Die haben dann zueinander gefunden und so weiter. Aber trotzdem, dass da inhaltlich Welten zwischen den beiden liegen, das ist ja so.
Du hast eben interessanterweise, und das ist mindestens ein freudscher Fehler gewesen, du hast gesagt, einmal gesagt, Lars Kühnert. Und das passt deshalb. Jeder weiß, dass du weißt, dass er Kevin heißt. Aber natürlich die Frage ist so ein bisschen Lars Kühnert. Das sind sozusagen, das ist das Machtzentrum. Welche Rolle spielt Lars Klingbeil? Ich sehe den.
Ach, guck, ich sehe den. Habe ich sozusagen geklont dann.
In genau. Aber ich sehe, der ist irgendwie zwischendrin. Ich sehe den dann bei NTV, wo dann die Alice Weidel oder die alle AfD-Politiker als Nazis bezeichnet, wohl überlegt offensichtlich. Ansonsten wirkt er auch nach wie vor extrem ruhig und nicht so, als ob irgendwie seine Partei in einer schweren Krise wäre. Ja, kann man von dem jetzt eine Entscheidung erwarten oder von Saskia Esken? Nein.
Die wollte ich gerade ins Feld führen und ich sage Saskia Esken und werde auch den Vornamen also richtig zuordnen. Es tut mir leid mit dem Lars Kühnert. Die hat ja gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Das ist ja noch irrer. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Ja, okay, wenn ihr alles richtig gemacht habt und jetzt da steht, also komisch. Nein, das ist aber vielleicht auch von der Parteizentrale einer Partei, die im Kanzleramt sitzt oder deren Vertreter im Kanzleramt als Kanzler sitzt, zu viel verlangt oder ist auch nicht die richtige Adresse. Es ist im Moment entscheidend, wie Scholz agiert und ob Kevin Kühnert jetzt richtige Sachen sagt oder anfechtbare Sachen sagt, ist nicht wirklich entscheidend für die Frage, wie die SPD bei der nächsten Bundestagswahl abschneidet.
Habt ihr in Berlin eine Erklärung dafür, warum der Kanzler trotz allem so zuversichtlich wirkt, warum er gar nicht verzagt wird? Ich könnte aus seiner Persönlichkeit gleich was vielleicht dazu beisteuern, aber ich habe jetzt die Bilder gesehen mit dem Treffen der anderen Staatschefs an seinem Geburtstag, wo er dann sogar mal Emmanuel Macron umarmt hat und wo er sich gefreut hat, wie die Happy Birthday vor ihm gesungen haben und so. Also das wirkt, der sieht jetzt nicht aus wie ein Kanzler, der denkt, ach, ist schon bald wieder vorbei.
Ja, wie gesagt, also das, da hoffe ich mir eher von dir, Aufschluss als von mir. Erstmal ist es eine Tatsache, dass kein Kanzler und keine Kanzlerin nach einer Legislaturperiode nach Hause geschickt werden muss, dass die geschickt werden will. Das ist die Höchststrafe. Die ist
und bisher auch nicht wurde, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Selten wurde, ja.
War schon mal einer dabei, der nach einer.
Wie ist denn das mit Kiesinger und.
Wir gucken mal nach. Aber zuletzt war das halt auch Gerhard Schröder nicht, genau.
Genau. Also Gerhard Schröder hat seine Agenda 2010, für die er heute noch gehört, erst gemacht, als er wiedergewählt war und nicht vorher, weil er wollte wiedergewählt sein, weil er wusste genau, was er für ein politisches, auch persönlich politisches Risiko damit eingeht. Also nur eine zu bekommen oder schlimmstenfalls sogar nicht mal die zu beenden, ist Höchststrafe. Ja? Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass er diese Nonchalance, diese, wie ich vorhin gesagt habe, Indolenz, diese Schmerzfreiheit so zelebriert geradezu. Und da kommt jetzt Lars Haider ins Spiel und der erklärt mir das jetzt.
Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die dafür verantwortlich sind. Der eine ist eine Eigenschaft, die nur er hat oder die ich von kaum jemand kenne, dass in dem Moment, wo eine Sache passiert ist, er sie, jetzt könnte ich böse sagen, schon vergessen hat, das wäre jetzt böse, aber er guckt nie zurück. Er guckt nie zurück. Er guckt immer nur nach vorn. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist die, dass er so viel in seinem Leben erlebt hat, dass ihm so viele politischen Leben, so viele Leute politisch gesagt haben, du bist erledigt, da wird nichts mehr, dass er tot gesagt war, dass er diesen, das ist ein Dauerzustand in seiner Karriere. Man hat ihm als Generalsekretär nicht zugetraut, dass da nochmal was wird. Man hat ihm nicht zugetraut, dass er in Hamburg mit absoluter Mehrheit Bürgermeister wird. Man hat ihm ja überhaupt nicht zugetraut, dass er SPD-Kanzlerkandidat wird, dann Kanzler. Und ich glaube einfach, dass er aus dieser Lebenserfahrung sagt, irgendwie ist doch bei mir immer gut gegangen, warum denn jetzt nicht? So. Mhm. Und das gepaart mit einem guten Selbstbewusstsein und der Attitüde des Besserwissers, der sagt, naja, am Ende weiß ich es ja besser als alle anderen, und das betrifft auch die nächste Bundestagswahl. Und am Ende habe ich ja auch das vorhergesagt, wie es 2021 gekommen ist. Und alle haben gesagt, fast alle, was für ein Quatsch. Und es ist es gekommen. Und ich glaube, daher nimmt er dieses Vertrauen in sich. Und das hat auch damit zu tun, dass er sich nicht ändert. Dass all die Experten, die ihm immer gesagt haben, du musst dich ändern, um Bundeskanzler zu werden, aus seiner Sicht ja heute falsch gelegen haben. Und das ist eine Kombination, die total gefährlich ist, weil man dann offensichtlich ja eventuell nicht mehr das wahrnimmt, was tatsächlich um einen herum passiert, sondern ja. alles sozusagen aus sich heraus erklären will. Das wäre jetzt so meine Erklärung.
Also erstens absolut plausibel und habe ich so am Stück auch noch nie gehört. Also vielen Dank dafür. Und zweitens, in dieser Schilderung, die du gerade mir hast zuteilwerden lassen und damit auch unseren Hörerinnen und Hörern, ist mir ein Buchtitel durch den Kopf gegangen. Der Autor des Buches fällt mir fürchterlicherweise gerade nicht ein, aber der Buchtitel Garb oder wie ich die Welt sehe, hieß dieses Buch. Und das ist so ein bisschen Olaf oder wie ich die Welt sehe. Ist natürlich für ihn selbst sehr angenehm, weil anders ist das wahrscheinlich schwer auszuhalten. Aber von außen betrachtet wirkt es auch ein bisschen befremdlich.
Nein, das wirkt absolut befremdlich und ich kann dir sagen, wie das ausgehen würde. Wir würden, wenn Olaf Scholz bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr Kanzler werden würde, wir würden dann jemanden erleben, der sagt, so ist es, ich akzeptiere natürlich das Votum der Wähler, was denn sonst? Wer sich in der Demokratie zur Wahl stellt, muss auch damit rechnen, verlieren zu können. Man kann nicht immer nur gewinnen, so, und dann wird er wahrscheinlich von der politischen Bühne abtreten, aber es wird auch da keiner sein, der irgendwie jetzt anfängt rumzujammern oder nachzutreten wie Gerhard Schröder oder traurig zu sein. Und wahrscheinlich, das ist ja in dem Moment, ist es ganz sympathisch, ansonsten ist es tatsächlich, du hast es gesagt, befremdlich. Nochmal die Frage jetzt, die ja in diesem Podcast so ewig diskutiert wird und auf die ich mich ja auch einstellen muss, mit einem vorzeitigen Ende. Glaubst du aber tatsächlich, dass sich in den nächsten Wochen, nämlich anhand der Haushaltsberatung, am Ende wirklich entscheiden wird, entweder bricht die Regierung jetzt nochmal zusammen oder sie zieht bis Herbst durch, Herbst 25? Ja.
Also ich würde jetzt keine 100-0 Prognose mehr wagen. Es war am Wochenende ein, wie ich fand, lesenswertes Stück in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in der diverse Szenarien ventiliert wurden, die wohl auch in den Ampelparteien ventiliert werden, denn darauf bezogen sich die beiden Kollegen, die das Stück geschrieben hatten. Und da ist mir so ein bisschen blümmerant geworden, aus folgendem Grund, weil da nämlich eins der Szenarien war, sie kriegen also nichts hin bei diesem Haushalt. Und dann sagt Scholz, okay, dann mache ich eine Minderheitsregierung, aber natürlich nur für einige Wochen. Und am 1. September ist dann sowohl Landtagswahl in Sachsen und Thüringen als auch Bundestagswahl. Und das ist deswegen für mich ein ganz schreckliches Szenario, weil ich am 3. September für 2 Wochen mit dem Fahrrad nach Toulon fahren möchte. Und das wäre ganz fürchterlich, wenn dieses Szenario eintrete.
Aber nochmal ganz ehrlich, wäre es nicht auch sonst fürchterlich, weil ich mag mir nicht vorstellen, wenn zeitgleich zu den Wahlen in Ostdeutschland die Bundesregierung neu gewählt würde, mit einer Regierung, die dann erst 2 Monate vorher, das wird doch alles, das klingt auch für dieses, ist ehrlich gesagt, in dieser Lage, würde ich fast lieber sagen, komm Leute, Augen zu und durch, aber jetzt nicht noch eine Krise, also eine Regierungskrise in einer der größten Volkswirtschaften der Welt.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass es eintritt, aber wir haben eingangs davon gesprochen, ich bin hier gerade in Wien und hier ist auch was los, Lars. Also hier gibt es eine schwarz-grüne Regierung, wo jetzt die grüne Umweltministerin eine europäische Richtlinie oder Vorgabe oder was auch immer, da geht es glaube ich um die Wiederbewässerung,
Naturschutzgebiete,
Naturschutzgebiete,
genau.
Wiederbewässerung der Moore und so weiter, entgegen sozusagen dem Willen ihres Kanzlers Nehammer unterzeichnet hat. Und hier ist politisch Party jetzt und jetzt sagen alle, nö, also platzen lassen wir die jetzt nicht, die Regierung, weil am 29. September, das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz auf dem Radar, ist hier ohnehin Wahl, also dümpeln wir jetzt dann auch irgendwie so auf den 29. September zu. Zweites Beispiel Frankreich. Macron erlebt also auch eine schreckliche Wahl, Europawahl da am 9. Juni und das, was er macht, ist Neuwahlen auszurufen. Alle Welt fasst sich an den Kopf und sagt, was ist das denn? Also ich will damit nur sagen, auch in anderen eigentlich politisch gefestigten Ländern tun sich Dinge, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Ich gebe dir aber recht, ich halte das Stand heute in Deutschland für nicht vorstellbar.
Lieber Christoph, vielen Dank. Nächste Woche sind wir schlauer. Nächste Woche kommt der schon einmal angekündigte Podcast mit Christian Stöcker, Buchautor, der ein Buch über den Klimawandel und über die Rolle alter weißer Männer im Kampf gegen diesen Klimawandel geschrieben hat. Darüber werden wir sprechen und wenn Olaf Scholz dann noch Bundeskanzler ist, aber da würde ich mich festlegen, nächste Woche ist das noch. Christoph, vielen Dank.
Bin ich auch ganz sicher. Hat Spaß gemacht. Alles Gute, Lars.
Danke.
Podcast von Funke.